Ach, Emu, es ist mir beim letzten Mal schon wieder passiert. Ich habe das falsche Mikro ausgewählt.
Ich habe es gehört, beziehungsweise uns wurde es gesagt.
Ja, uns wurde es gesagt. Ich hatte es auch vorher schon gehört.
Ich weiß.
Ach, wie unangenehm. Aber dafür diesmal hoffentlich mit dem kompletten Gegenteil und einem sehr guten Sound.
Wir haben eine kleine Premiere heute.
Ja, ja.
Auf die haben wir uns lange gefreut.
Ja, wir haben.
Lange haben wir uns gefreut auch.
Wir haben ein neues Setup.
Eigentlich ist das denn noch absolut Fügung gewesen, dass genau in der Folge davor so ein Ding passiert, ja?
Ja, musste. Ja. Ich hoffe, jetzt passiert es nicht mehr so schnell.
Ja.
Ein bisschen schade aber auch. Ich habe mein altes Mikro, hätte ich gerne noch mal so vor der Rente noch einmal gefordert. Aber gut, jetzt ist es weg. Die neuen Mikrofone sind da und nicht nur das. Das ist wohl das größte und teuerste Setup, was wir bisher alle hatten.
Wir hoffen, ihr hört das auch da draußen.
Ja, das sonst wäre das echt ärgerlich.
Das wäre ärgerlich. Und wenn ich jetzt danach irgendeine Nachricht kriege, ne, ich habe da aber bei Minute 9 und 36 Sekunden ein kleines Audio-Artefakt gehabt, das kannst du behalten.
Das ist dann deins. Ja, ja,
geschenkt zum Wochenende. Andreas, wie geht's dir?
Soweit ganz gut. Wir haben Freitag, den 4. Oktober, es ist 11.20 Uhr.
Mhm.
Ungewohnt spät, früh für uns beide. Also.
Ja, ich habe Urlaub, deswegen geht das.
Ja, ja, und ich auch. Mein letzter Urlaubstag meines 3-Wochen-Urlaubs. Daher geht's mir gut. Ich bin erholt. Ich habe nicht viel über die Arbeit nachgedacht. Das fängt jetzt so langsam wieder an. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, wenn man so ein paar Tage vor Wiederstart ist, dann.
Das sage ich immer so 4 Tage vorher, denke ich mir, oh, noch 4 Tage, denn auch noch 3 Tage.
Nee, das habe ich nicht. Ich schon. In meinem Kopf rattert es eher so, was hast du eigentlich liegen lassen? Wo musst du wieder anfangen?
Ja.
Woran musst du denken, wo du dir neue Infos holst? Und ich werde dann, ja, jetzt und das Wochenende noch genießen und dann geht's weiter. Und bei dir?
Ja, die Woche war eher uncool. Ich war ziemlich krank. Hab heute den besten Tag der Woche.
Gut für uns.
Ja, ja, ich habe eigentlich die ganze Woche nur im Bett verbracht und habe mich unter Elend gefühlt. Und heute ging's, weswegen wir jetzt auch kurzfristig entschieden haben, dass wir heute doch aufnehmen. Eigentlich waren wir schon Mitte der Woche dabei, auf Sonntag zu schieben, weil ich das Gefühl hatte, das schaffe ich nicht. Aber ja, heute geht's wieder. Ich hoffe, man hört's nicht mehr so dolle, weil meine Stimme war über der Woche ein bisschen weg. Sind sehr weg. Ja. Dadurch habe ich auch nicht so viel gelesen, leider.
Mhm.
Leider nicht so viel gelesen. Weil ich eher so lethargisch im Bett gelegen habe und mit einem halben Auge Sachen auf Netflix oder YouTube geschaut habe. Daher kam ich hatte nicht so die Kraft dazu, irgendwie was in der Hand zu halten und mich groß zu konzentrieren.
Das verstehe ich.
Aber ein bisschen was habe ich schon gelesen. Ein bisschen was habe ich.
Sehr schön. Was hast du denn zu allerletzt gelesen? Also wo du vielleicht auch noch mittendrin bist?
Zu allerletzt habe ich eigentlich Absolute Power gelesen.
Ah, okay. Ja, da reden wir ja gleich noch drüber.
Ja. Muss ich darauf hinschieben. Darüber. Das haben wir gleich jetzt nochmal. Ja.
Ich hab gerade eben das siebte oder achte Heft von Scarlet Witch gelesen. Der letzten Reihe, die jetzt gelaufen ist, die mit Heft 10 endet. Panini hatten da jetzt auch den Paper weggebracht und ja, möchte ich nächstes Mal drüber reden und habe da eben, wie gesagt, mittendrin ein Heft beendet. Mal gucken, wie dann das Finale quasi ist von der 10-teiligen Reihe.
Okay.
Mal schauen.
Nice.
Aber die Tage habe ich was ganz anderes gelesen und ich musste sehr viel und oft an dich denken, denn du bist ja großer Fan der 90er. Und ich dachte mir, du hast bestimmt schon richtig Bock drüber zu reden. In der Marvel Must-Have-Reihe ist Spider-Man Die Rache der Sinister Six erschienen von Eric Larson.
Ja.
Wird
das nicht auch Teil des Omnibus sein, der jetzt bald kommt?
Mit Sicherheit. Das war auch so ein bisschen mein Gedanke.
Ja.
Dass sie das bestimmt gebracht haben, um so ein bisschen anzufüttern für den Omnibus. Und wenn man dann Bock hat, dann könnte man bei dem Omnibus zugreifen. Drin sind zur Vollständigkeit Spider-Man 1990 Nummer 15 und 18 bis 23. Nummer 15 ist mit drin, denn Peter Parker und Mary Jane sind zu dem Zeitpunkt verheiratet und denken über Kinder nach. Und das erste Heft, das 15. greift das so ein bisschen auf. Welche Bedenken haben sie? Ne, wie wird das Kind überhaupt sein? Es gibt diese Wahrscheinlichkeit, dass es ein X-Men wird, also ein Mutant wird. Wie ist das überhaupt mit Spider-Man, Spider-Kräften? Was würde das auf das Kind ausmachen? Und die beiden diskutieren das halt, Kinderwunsch, ja, nein. Und das wird halt später dann in diesem Die Rache der Sinister Six wird das immer wieder aufgegriffen, weil Spider-Man quasi zwei Konflikte hat. Als Peter Parker den Konflikt zu Hause, er kriegt seine privaten Pflichten nicht fertig. Er möchte vielleicht Kinder mit Mary Jane haben. Gleichzeitig geht so ein Plot auf, dass Mary Jane ganz gerne als Schauspielerin arbeiten möchte bei einem Arnold Schwarzenegger-Film, der irgendwie anders heißt, weil man den nicht Schwarzenegger nennen durfte, mit einer Nacktszene, die sie eigentlich ganz gerne machen würde, wo Peter dagegen ist. Und gleichzeitig hat er halt als Spider-Man diesen Konflikt mit den Sinister Six, gegen die er kämpfen muss. Und das sind die beiden Ebenen, die da so behandelt werden. Hey, das Ding ist halt 90er, ne? So, das bringt so alles mit, was man erwartet. Eric Larson kennt man ja wahrscheinlich als Zeichner, vor allen Dingen von Savage Dragon, das aktuell bei, wie heißen die nochmal, die diese großen Hefte bringen? Stern, wie heißt der Verlag? Zauberstern. Zauberstern bringt die aktuell im Deutschen. Mhm. Genau. Und ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Diese 90er-Coolness der Superhelden, die ja immer nur cool rumstehen, cool in der Ecke hängen oder cool durch die Gegend schwingen. Alles ist übertrieben. Wenn Spider-Man durch die Gassen schwingt, dann sind überall sind seine Spinnenweben. Immer. Und das war spaßig, kurzweilig, inhaltlich, aber komplett vergessenswert.
Ich war gerade so bei der Einleitung oder bei dem ersten Teil deines Outros dabei, die Brücke zu schlagen zu meiner Einleitung, aber das hätte jetzt nicht so ganz gepasst. weil dieses coole Rumstehen von Superhelden. Ja. Wie gesagt, ich habe Absolute Power gelesen.
Ja.
Dazu aber auch das DC All-In-Special. Beide kamen an einem Tag raus, also diese Woche Mittwoch, um genau zu sein. Hast du jetzt irgendwas von Absolute Power schon angefangen?
Nö.
Okay.
Will ich denn?
Ja. Ich versuche so spoilerfrei wie möglich zu machen. Das heißt, wenn ich inhaltliche Angaben mache, dann gehe ich nicht über die Verlagsbeschreibung hinaus.
Mhm.
Ja, okay. Also das, was ohnehin irgendwo auf öffentlichen Seiten schon kommuniziert wurde. Damit meine ich nicht Billy und Cool, sondern wirkliche spoilerfreie Sachen.
Ja.
Also, nicht wo die Hälfte vom Content schon in der Überschrift steht. Mich hat erstmal schon gewundert, dass sie zusammenhängen. Beziehungsweise, dass sie an einem Tag rauskommen, weil sie eben zusammenhängen. Und DC All In hatte mich erst gar nicht so gelockt, aber dann habe ich den Preis gesehen. Die haben, also DC Comics, hatten 60 Seiten Special für $4.99 rausgehauen.
Pah, da ist ja, da hat da einer die Spendierhosen an. Hm?
Ja, ich glaube, ich habe so, keine Ahnung, 4,50 oder 4,40 oder sowas bezahlt dafür.
Ja.
Ja, für 60 Seiten, ja.
Gut. Was nehmen die sonst aktuell dafür? 6 noch?
Du bist locker bei 8, 9 Euro.
Ach, krass.
Okay. Ja. Also Marvel ist da noch ein bisschen extremer, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Ja, weil DC Comics hat öfter auch mal so, dass die Preise mal runtergehen auf 3,99. Hast viele Serien, manchmal sogar 2,99. Das kommt aber eher seltener vor. Aber naja, also Dollar meine ich jetzt, die Dollarpreise. Also wie gesagt, Absolute Power Finale hängt direkt mit DC All-In zusammen. Das ist ja jetzt die neue Kehrtwende, das neue Soft-Reboot. Mark Waid und Dan Mora bringen jetzt quasi dieses vierteilige Event, was gefühlt schon recht lange ging, weil einfach fast jede Serie mit irgendwelchen Tie-In-Ausgaben pausiert, wegen irgendwelchen Tie-In-Ausgaben pausiert hatte. Und ich war am Anfang sehr begeistert, bin am Ende okay zufrieden.
Oh, das ist ja schon mal was. Also.
Ich bin okay zufrieden. Ja. Ist eine Superhelden-Gurke, wie üblich. Es ist keine Dark Crisis, um Gottes Willen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Mhm. Aber du hast halt zum Ende hin, gerade in den letzten beiden Heften, sehr viele Plot-Elemente, die am Anfang aufgemacht wurden, wo man dachte, okay, man versucht was. Und jetzt wurde es wieder geredconnt, um halt den gewohnten Status quo zu generieren, damit man die Basis für den Soft-Reboot hat.
Mhm.
Das heißt, die ganzen edgy Elemente, die in den ersten beiden Ausgaben, weil vor allem in der ersten Ausgabe so kamen, waren dann halt zum Ende hin gar nicht mehr so reell. Und das Pacing wurde dann halt vor allem in der letzten Ausgabe so massiv nach oben gefahren. Man spürte, dass man fertig werden musste.
Okay.
Und ich hatte mich ohnehin schon gewundert, dass das Event nur 4 Ausgaben hatte. Und man merkt jetzt auch nach dem Ende, dass das halt ein Brückenschlag-Element war für DC All-In und alles, was mit Absolute zusammenhängt.
Was ja, glaube ich, auch nächste Woche startet, ne?
Nee, jetzt mit DC All-In. Das ist der Auftakt.
Ach, das ist schon der Auftakt.
Das ist okay, der Auftakt.
Das All-In-Special, okay. Ja. Ja, ich hatte heute nur gesehen, dass Scott Snyder
halt da für, kommt das erst.
Für
da
Batman, genau.
Das kommt, Batman.
Wenn ihr das jetzt hört, in der Woche kommt der erste Issue.
Genau, aber DC All-In ist, also das sollte man vorher lesen. Man sollte Absolute Power vorher lesen. Man sollte DC All-In lesen, bevor man Absolute Batman liest.
Dann weiß ich ja schon mal, was ich dieses Wochenende auf jeden Fall machen werde, denn ich habe richtig Bock auf die All-In-Reihen.
Ich gehe mal noch ein bisschen drauf ein.
Mhm.
Wie gesagt, Absolute Power abgehakt. Jetzt haben wir DC All-In-Special.
Mhm.
Joshua Williamson und Scott Snyder schreiben. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen.
Mhm.
Die haben ja im Vorfeld schon angekündigt, dass das Heft von 2 Seiten gelesen werden kann. Oder muss sogar. Da habe ich mich schon gefragt, also das heißt einmal von vorne und einmal von hinten.
Mhm.
Da habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wie sie das im Digitalen machen. Im Digitalen war es dann so, dass logischerweise der zweite Teil dann halt als zweiter Teil drin war. Ja. Beide Seiten oder beide Stories sind von Williamson und Snyder geschrieben. Die erste, von der Heldenseite her, ist gezeichnet von Daniel Sampere und der zweite Teil von Wes Quake, also dem Deadly Class Zeichner,
ja,
setzt genau am Ende von Absolute Power an. Also, man kommt zum Schluss, die Justice League muss wieder her, ist ja klar.
Da sind wir aber alle überrascht, dass die Justice League wiederkommt. Das haben wir nicht kommen sehen, dass die Teen Titans das nicht auf Dauer übernehmen.
Ist vor allem, weil bereits im Frühsommer Justice League Unlimited angekündigt wurde. Ja, neuer Justice League Tower ist natürlich auch wieder da. Jetzt hat man sich was einfallen lassen für Member Cards. Die geben jetzt so kleine Member Cards, Justice League Member Cards aus. Und Superman dachte sich, wir machen die Justice League jetzt so groß wie möglich.
Ah, okay, also alle dürfen eigentlich, also jeder, der eine Karte hat, kommt rein. Die
genau.
Wie bei Mickey Mouse Club kannst du die so
aus.
Ausschneiden in so einer Zeitschrift hinschicken.
Ja.
Ja.
Und das hatte alles so einen Toffee-Heroismus, weißt du?
Mhm. Ja,
Also alle grinsen außer Batman, weißt du? kennst du diese Stories? Das hast du immer dann, wenn Snyder versucht, so diesen obligatorischen DC-Heroismus in seine Story reinzubringen. Denn alle haben so extreme gute Laune.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Und wenn die Helden versuchen anzufangen, die anderen Helden zu rekrutieren für die Justice League, ich musste die ganze Zeit so lachen, weil das so wirkte, als wenn die versuchen, hier sich gegenseitig ein Schneeballsystem unterzuschieben.
Ey, aber wenn du mir 2.000 Euro überweist, dann gebe ich dir all diese Produkte, die du für 14.000 verkaufen
kannst. Und du darfst auf jeden Fall in unseren Tower rein.
Und wir haben auch ein Bonussystem. Wenn du jemanden festnimmst, und das war wirklich ein böser Schurke, dann kriegst du ja 5 Gummipunkte gut geschrieben.
Genau. Ja, soweit so gut. Auf jeden Fall, Justice League wird rekrutiert und Darkseid sprengt die Party.
Mhm.
So. Das kann man bereits übrigens im Cover der Ausgabe entnehmen. Also das.
Ah, okay. Ja.
Wie es dann weitergeht, lasse ich aus. Der zweite Teil erzählt dieselbe Story, oder nicht dieselbe Story, dieselbe Zeit der Story von einer anderen Perspektive, nämlich von Darkseid.
Ah, das ist wieder aber interessant, finde ich.
Sehr nice. Und gerade, weil das auch mit dem Artwork von Wes Craig, Deadly Class.
Ja, ja. Ich verstehe. Ja, viel Schatten, gröber. Ja.
Auf Apokolips, Alter, das sieht gut aus. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Richtig, richtig Spaß gemacht. Also Darkseid hat eine Mission. Irgendwas hat er vor. Und irgendwas hat das mit dem neuen Absolute-Universum zu tun. Mein Problem, was ich damit habe, ist, konzeptionell ist das irgendwie nichts anderes, als sie schon halt mit Batman oder Dark Knights Metal gemacht haben. Ja. Irgendwo gibt's ein dunkles, neues, anderes Universum, was vorher keiner kannte.
Mhm. Ja, gut, aber da kommst du ja immerhin.
Ja. Jetzt hast du aber denselben Player wieder dahinter, weißt du, der dasselbe aufmacht. Es wirkt halt recht konstruiert.
Er hat halt diesen Gedanken und wird den scheinbar nicht los.
Ist oder aber okay genug gemacht, dass es Spaß macht.
Mhm.
Ja.
Ja, also für mich wird halt noch interessanter eigentlich, wie schlagen sich hinter die Einzelnen rein bei All In, weil auf die habe ich halt wirklich Bock. So, dass ich da bisher gesehen habe, sah wirklich toll aus. Natürlich, es sieht immer toll, die Nummer 1 Cover sehen immer toll aus. Aber dann ein Alternativ-Universum zu haben, ich mag das Ultimate-Universum bei Marvel. Ja. Wenn sie was Annäherndes hinbekommen jetzt, auch für DC, hätte ich da wirklich Bock drauf, da mal bei einer 1 zu starten und das ein bisschen mitzuverfolgen.
Scott Snyder macht ja seinem Nachnamen alle Ehre. Das heißt, was früher Michael Bay war im Film, ja, ist ja heute Zack Snyder, du weißt, was ich meine.
Ja, komplett, ja.
Und Scott Snyder ist das im Superhelden-Comic.
Ja, hoffen wir das nicht.
Ey, du, glaub mir, also
ich habe ja noch Hoffnung, Emo, mach sie mir nicht.
Du hast seine Justice League gelesen damals.
Ja.
Ja, so, ja. Aber pass auf. Der Aufhänger gibt eine Menge Futter dafür, dass das alles eine totale Trash-Granate wird. Ja. Aber sie haben gute Kreative dran, dass das trotzdem noch qualitativ wird, weil Justice League Unlimited wird von Mark Waid und Dan Mora umgesetzt.
Ja, ja, das deswegen, also ich habe ja Hoffnung, so ist es ja nicht. Mhm. Nicht unbedingt wegen Snyder. Obwohl ich ja immer finde, so Szenarien kann er ja ganz gut aufbauen. Was bei ihm mangelt, ist halt die Story, die er irgendwie erzählen möchte. Und das Ende. Wir kommen ja heute noch zu einem Snyder-Titel.
Ich habe da aber noch eine Frage an dich. Weil das jetzt hier auch wieder so ein Thema war. Wir wissen ja alle, Nightwing ist die heilige Kuh bei DC Comics. So, und der ist in den letzten Jahren immer präsenter geworden. Hier jetzt ganz präsent, hat ja dann auch diverse Führungsrollen übernommen. Mhm. Wie empfindest du das, wenn Nightwing allen anderen Helden irgendwelche Kommandos gibt? Unter anderem Batman und Superman.
Ja. Aus der Situation heraus ist es natürlich komplett falsch, weil er der ewige Lehrling ist. So, das ist so ein bisschen wie nach der Lehre im selben Betrieb bleiben. So, du wirst dieses Label halt niemals los. So.
Ja.
Aber andersrum war er halt der Anführer der Teen Titans. In dem Moment hat er sich bewiesen als Ersatz für die Justice League. Also die Fähigkeiten hat er wahrscheinlich. Ja. Aber beim Lesen, für mich als Fan, fühlt sich es natürlich falsch an.
Es wirkt auch immer so ein bisschen gezwungen, als wenn man versucht, ihm genau diesen
diese Status Rolle zu geben, ne? Ja,
ja, und diese Lehrlingrolle abzustreifen halt, ja, um ihn zu etablieren. Aber letztendlich ist es so, wir wissen, da ist halt der erste Robin drin in dem Kostüm. So fühlt sich für mich immer an, ja.
Ja, komplett natürlich. Ja. Wäre natürlich interessant zu wissen, wie sich das für jemand anfühlt, der nicht so da tief drin ist und das dann liest.
Ja. Ich meine, da kannst du ja noch so auf einer Bloodhaven schicken, ja. Das ist halt trotzdem, Nightwing ist Nightwing.
Es ist halt der Lehrling, ne?
Ist halt nicht Batman, ja.
Ja, ja, genau. Batman sollte nicht auf ihn hören. Andersrum ist das richtig. Ja. Ach, da sind wir vielleicht auch zu konservativ.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst, ja.
Also, Resümee ist, hat ein paar Flaws, ist aber lesenswert, auf jeden Fall. Und wer in das Absolute Universe einsteigen möchte oder vorhat, dort Serien zu testen, muss Absolute Power lesen, muss das DC All-In Special lesen.
Okay.
Ja.
Okay, Hausaufgaben sind notiert. Andere Hausaufgaben habe ich gemacht. Ich habe auch viel DC gelesen. Und zwar den dritten und vierten Paperback von World's Finest. Und ich musste ein bisschen lachen, als ich das dritte Paperback aufgeschlagen habe. Ich habe ja letztes Mal noch gesagt, Metamorpho, nie eine Beziehung zu gehabt, nie eine Story
gelesen.
Und da war er. Direkt auf der ersten Seite war er, hat er mir entgegengeguckt. Ich möchte ganz ehrlich sein, die beiden Paperbacks habe ich am einen Abend eben durchgerockt, weil das wieder so viel Spaß gemacht hat, weil das so gut ist. Es ist irgendwie, treffen sie genau diesen Sweet Spot zwischen cheesy, aber immer noch gerne und ernst zu nehmen genug. Also weißt du, was ich meine? So im ersten Paperback hattest du diese Fusion von Superman und Batman. Im dritten Paper gibt es viele andere Fusionen auch. So, bei Antagonisten, bei Protagonisten, um noch mehr Power zu haben, um wieder noch einen stärkeren Kampf zu führen. Und das fühlt sich sehr Comic an. Ja. Aber ist auch cool, das dann zu lesen.
Fühlt sich sehr Comic an. Das ist wirklich ein guter Begriff.
Ja, so, ich mag das ja. Das ist ja der Grund, warum man es vielleicht auch liest. Ist ein bisschen quatschig, aber das macht nichts. Das macht überhaupt nichts, denn am Ende kommt's raus. Und vor allen Dingen, die Reihe versucht gar nicht, diese Entwicklung irgendwie in die Kontinuität reinzudrücken. Denn das löst sich alles innerhalb der Story wieder auf. So, es ist danach halt wieder egal.
Continuity ist es schon, aber dadurch, dass es halt in den frühen Jahren handelt, es gibt ja keine Logik in der Timeline, ja. Also,
ich meine damit auch, sie versuchen jetzt gar nicht was zu etablieren, was unbedingt während das aufnehmen muss. Also sie lösen alles wieder innerhalb wieder auf, damit nicht so ein freies Ende da ist und man dann bei DC sagt, okay, das müssen wir jetzt aber wieder aufnehmen, weil das hat Auswirkungen darauf. Nein, hast du alles nicht. Es ist alles völlig egal. Die Story steht für sich, es löst sich darin auf und beim nächsten Mal startet man wieder so ein bisschen beim Status quo.
Genau.
Das ist super geil. Und 4 fand ich natürlich noch stärker, denn dann wird es halt mit Kingdom Come verknüpft. Eine Story, da hatten wir, glaube ich, vor kurzem hatten wir hier drüber gesprochen, weil ich die zum ersten Mal gelesen habe.
Das war da, wo ich gewartet habe, bis die Story vollständig war und sie dann am Stück lesen konnte.
Und jetzt versteht man auch, warum. Also das hat schon einen coolen Impact, ist eine schöne Erweiterung. Hilft natürlich, dass beides von Mark Waid ist. Da kann er an seiner eigenen Lore so ein bisschen rumbasteln und bastelt nicht an anderen Universen rum. Und das war schon cool. Das hat er schön erweitert. Man braucht es nicht für Kingdom Come, aber wenn man Kingdom Come gelesen hat und dann das hier liest, macht das schon großen Spaß.
Ja.
Man hat einen großen Einfluss und ich fand vor allem das Ende, wo nochmal präsentiert wurde, wie mächtig Darkseid eigentlich in dem Universum ist, fand ich auch nochmal sehr eindrucksvoll, ein sehr cooler Auftritt von ihm.
Das hat man jetzt auch wieder gemerkt, also Darkseid ist logischerweise das Thanos-Pendant, ist Nonplusultra-Schurke eigentlich.
Ja, genau. Und das haben sie da, finde ich, auch wieder richtig gut im Finale gezeigt. Er taucht da auch auf und da wird ja auch klar, okay, das ist der eine. So, der interessiert sich auch nicht so richtig für die Helden.
Meine Fresse, heute haben wir zum Auftakt aber einen Nerd-Talk hier.
Das stimmt. Aber, also World's Finest kann ich nur jedem empfehlen. So, wenn ihr Batman, Superman lesen wollt und gerade nicht wisst, wo ihr einsteigen wollt, dann holt euch World's Finest von 1. Es ist jetzt, wie gesagt, das vierte Paperback raus. Man kann auch ganz gut einsteigen.
Welche US-Ausgaben waren jetzt in dem vierten drin? Bis zu welcher?
In dem vierten war bis 24, 20 bis 24 und das erste Annual war mit drin.
Ja, super. Vor allem, wenn ihr was lesen wollt, wo ihr nicht darauf angewiesen seid, irgendwelche anderen Serien noch zu lesen, wo es keine großen Verweise darauf gibt, von wegen in Catwoman 36 oder sonst was. Ja, das steht vollkommen für sich allein und zwingende Empfehlung. Eine der Top-Serien bei DC eigentlich.
Ja, genau. Und was wieder aufgefallen ist, Dan Mora zeichnet ja, und da sieht alles fantastisch aus, außer 2 Hefte, die hier drin sind. Da hat Travis Moore gezeichnet. Der hat zwischendurch übernommen. Und das sieht auch immer noch gut aus, das möchte ich gar nicht sagen. Aber du merkst ich habe
das,
umgeblättert, ich habe gar nicht drauf geachtet. Und da, was ist denn hier passiert?
Hat er einen Schlaganfall gehabt?
Ja. Nein, so schlimm sieht Travis Moore gar nicht aus, aber er pflegt halt einen komplett anderen Stil, viel glatter. Und man merkt es einfach, weil es so sehr zusammengehört, Dan Mora zusammen mit Mark Waid. Das funktioniert so gut zusammen, dass dir halt auffällt, wenn sich da was ändert.
Ja.
Aber toll, ich freue mich, dass ich aufgeholt habe und gucke jetzt schon wieder. Wann kommt denn eigentlich der 5. Band? Da habe ich Bock drauf.
Haben die den schon gelistet?
Ich habe noch nichts gefunden und wir hatten es auch nicht in der letzten Vorschau. Also nein, den haben sie noch nicht gelistet. Ich gehe also vom ersten Quartal nächsten Jahres aus.
Müssten wir jetzt nicht auch bald die Halbjahresvorschau für 25 bekommen?
Ich glaube, im November kommt die. Anfang November, also im Monat noch.
Mhm. Na, das wird wieder ein Spaß.
Oder? Ja, ich glaube irgendwie so, ja.
Anfang November, ja. Weil wir heute viel Superhelden haben, ich habe nachher auch noch ein bisschen Superheldenkram, schiebe ich mal noch ein bisschen Indie-Kram dazwischen.
Jawohl.
Ich habe mir Frankenstein angeguckt. Oder beziehungsweise die ersten zwei Hefte von Frankenstein, von Michael Ward's Frankenstein. Universal's Frankenstein. Mhm. Ist jetzt, glaube ich, die dritte Miniserie. Es gab vorher ja die Dracula-Serie von Tinian.
Ja, die du so gefeiert hattest.
Ja, die war super. Dann gab es Black Lagoon. Mhm. Die hatte, glaube ich, noch einen etwas längeren Namen. Und jetzt gab halt Frankenstein. Also quasi die Horrorfiguren, die unter der Universal-Filmlizenz laufen, die halt in den 30er Jahren und so weiter in Hollywood umgesetzt wurden, gibt es jetzt Comic-Adaptionen zu von sehr, 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 sehr namhaften Kreativen bei Image Comics. Und jetzt gibt es diese Miniserie Frankenstein, die von Michael Ward umgesetzt wird, der unter anderem schon diese Horror-Anthologie für Image gemacht hat, The Silver Coin.
Mhm.
Die war auch sehr, sehr gut. Hast du das Cover für das erste Frankenstein-Heft gesehen?
Ja, ich hatte es mal gesehen. Hattest du es im Blog gepostet? Ich weiß es gar nicht.
Es sind bisher nur zwei Hefte raus. Ich zeig's dir mal schnell hier. Das sind, für euch da draußen ist natürlich doof. Das ist so zauberhaft gut.
Ja, ja.
Epochal. So kannst du dir auch den Stil vorstellen im Heft. Ja. Also, Story, Auftakt, Junge sitzt am Grab seines Vaters und betrauert den kürzlich Dahingeschiedenen. Auf einmal hört er entfernt ein paar seltsame Gestalten, die auf ihn zukommen. Er versteckt sich. Die beiden Gestalten entpuppen sich als Grabräuber, die genau das Grab seines Vaters ausbuddeln. Er ist natürlich in Schockstarre und weiß nicht, was er tun soll und schaut einfach nur zu. Die beiden Männer brabbeln sich irgendwas entgegen und einer davon wird mit Doktor angesprochen.
Mhm.
Wir wissen, was das bedeutet. Die nehmen die Leiche mit. Der Doktor entpuppt sich als Henry Frankenstein. Wir wissen, in der Universal-Lizenz war das nicht Victor Frankenstein, da war es Henry Frankenstein, der Experimente mit Leichen macht und versucht, Tote zum Leben wieder zu erwecken, ja. Hält sich weitestgehend an die 1931er Vorlage von James Whale, hat aber meiner Meinung nach viel zu hohes Pacing. Viel zu hohes Pacing. Da passiert so dermaßen viel, dass du keine Möglichkeit hast, irgendwie mit den Figuren zu connecten. Mhm. Weil der Aufhänger, dass hier der Junge am Grab seines Vaters sitzt und mit ansehen muss, wie der Leichnam seines Vaters gestohlen wird, die Leiche geschändet wird quasi für diese Experimente und dann zu Frankensteins Monster gemacht wird.
Mhm.
Du brauchst keinerlei Empathie zu dem Jungen auf, weil das alles so schnell geht, weil innerhalb der ersten Hälfte des ersten Heftes das Monster sofort aktiv ist.
Ach krass.
Das war mir wirklich viel zu schnell.
Ja.
Ja. Der Sprung dann zum zweiten Heft war dann auch nochmal von der Erzählstruktur her so wirr, weil man nicht gemerkt hat oder schwer gemerkt hat, dass der Plot vor den oder zum Teil zum Beginn der Ereignissen des ersten Heftes angesetzt hat und das aus einer anderen Perspektive nochmal erzählt hat und die dann quasi die beiden Hefte zu einem gewissen Zeitpunkt zusammenliefen. Das hast du denn erst gemerkt, als dieser Zeitpunkt gekommen war. Und vorher dachte man sich, das ergibt ja alles gar keinen Sinn zu dem, was ich im ersten Heft gelesen habe. Mhm. Aber wo sind wir jetzt hier eigentlich? Warum wird jetzt hier so, der fehlt so ein bisschen der rote Faden. Der kam denn irgendwann schon, aber es brachte ein bisschen Verwirrung rein. Ja.
Mhm.
Kann man mögen, mir hat es jetzt nicht so gefallen. Wolltest du was fragen?
Glaubst du, das liegt dran, dass es halt so eine limitierte Serie ist, dass man da jetzt so schnell durchrusht?
Kann man vielleicht beantworten, wenn der Rest fertig ist. Ja.
Weißt du, wie viel es werden soll?
Ich weiß nicht, wie viel es bei den anderen waren. Ich glaube, es waren immer nur 4 oder 5.
Ah, okay, das ist natürlich wirklich nicht viel. Ne?
Ja, und dadurch, dass die alten Filme so quasi 1:1 nacherzählen, ja, also nur kleine neue Elemente eingebaut werden, naja. Wir wissen halt, Henry Frankenstein ist ein wahnsinnig gewordener Wissenschaftler, der dann auch weggebracht werden soll von seinem ehemaligen Mentor Victor. Aber das war schon zu spät, weil Frankensteins Monster ist schon auf der Welt und fängt an, ja, sein Unwesen zu treiben. Ist ein Horror-Comic in irgendeiner Form. Logischerweise ist es nicht so gruselig. Das war halt bei den anderen Titeln auch nicht so. Also so diesen wirklichen Horror-Effekt können diese Titel eigentlich gar nicht mehr generieren, weil die Stories halt schon so wohl bekannt sind.
Ja, ja.
Dass das halt eigentlich irgendwie nur noch was für Liebhaber ist. Ja.
Es ist interessanter zu sehen, wie es verarbeitet wird, die Story, ja, die man schon kennt, als sich, genau, überraschen zu lassen. Ja.
Die Stärke hier ist klar das Artwork von Walsh, weil Walsh zeichnet wirklich magisch gut. Es ist ein brillantes Artwork für diesen Stil. Du hast diese grobkantigen Gesichter der Figuren, die immer so in so schattige Falten haben, weil sie so im Halbdunkel stehen. Ja, dazu hast du denn diese sehr eigenwillige Kolorierung, die Richtung grün-blaues Setting geht. Das ist wirklich, sieht toll aus. Sieht wirklich toll aus, macht eine mega Atmosphäre. Wäre besser, wenn es ein bisschen langsamer erzählt werden würde und vielleicht auch ein bisschen mehr Wagnis drin gehabt hätte.
Ja, ja, verstehe ich.
Aber reicht trotzdem aus, dass ich es weiterlesen will.
Ja, guck. Ja, gut, ich meine, das Commitment auf 4 oder 5 Hefte, das geht ja auch noch. Mhm. Das, ja, kann man mal eingehen.
Auch aber dafür ist es ein Page-Turner. Also dafür, weil es halt so schnell erzählt ist und du so schnell vorankommst in der Story und es jetzt nicht gerade ein sehr dialoglastiger Comic ist.
Ja, 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 klar, dann
wird das halt, ja, ja, wird zum Page-Turner und ja, macht auf jeden Fall Spaß.
Da ist doch schon was. Ich habe für den Podcast alles umgeplant, als ich die Tage ein Paket bekommen habe. Skinless Crow haben mir den neuesten Farmhand-Band, den zweiten, zugeschickt. Vielen Dank dafür, denn das ist meine absolute Lieblingsreihe dieses Jahr und endlich geht's weiter, endlich nach 2 Monaten, was man so für, was man so für Ansprüche hat. Also gefühlt 2 Monate, vielleicht sind es auch 3, ich weiß es nicht, mit den Kapiteln 6 bis 10. Und wir haben da, ich habe da mit Mathis eine lange Skinless Crow-Folge aufgenommen. Hört da nochmal rein, da haben wir alle möglichen Titel vorgestellt, auch den hier, wir waren beide sehr begeistert. Trotzdem noch als Abriss in der Welt von Farmhand. Gibt es Jedaya, das ist ein Farmer und der züchtet besondere Dinge, besondere Pflanzen, und zwar Körperteile. Und das ermöglicht es halt Leuten, denen Körperteile fehlen. Wenn du zum Beispiel einen Arm verloren hast, hat er ein Feld mit Armen, dann geht er dahin und holt dir einen neuen und kann dir den quasi anpflanzen. Und der wächst dir dann wieder an und dann hast du wieder einen neuen Arm. Und das funktioniert mit Herzen, das funktioniert mit Augen, mit allem, was du dir vorstellen kannst. Und alles pflanzt er auf dieser Farm an. In der Vergangenheit hat er einen großen Streit in der Familie gehabt, hat sich mit seinem Sohn Sieg ein wenig verstritten und der kommt jetzt wieder zurück zur Farm. Und es geht also auf der einen Seite um dieses Geheimnis auf der Farm, wie macht er das, Körperteile herzustellen. Das ist nichts Natürliches, nichts Normales in dieser Welt, sondern er ist der Einzige, der das kann weltweit. Und auf der anderen Seite ist halt dieser Familienkonflikt da mit dem Sohn, der selber Comiczeichner ist, aber gerade nicht irgendwie an Aufträge rankommt und halt irgendwie versucht, sich seinem Vater wieder anzunähern, diesem Familienbetrieb sich anzunähern und dem aber immer sehr kritisch gegenübersteht. Und der erste Band entlässt uns so ein bisschen in dem Wissen, dass scheinbar nicht alles gut läuft mit diesen verpflanzten Körperteilen. Und der zweite Band startet auch damit, dass die Leute, die diese Körperteile verpflanzt haben, dass die scheinbar jetzt so Auswüchse, so Pflanzenauswüchse haben. Da ist so jemand, der hat Augen implantiert bekommen, da wachsen nochmal so Blüten raus aus den Augen. Und die pilgern jetzt alle zurück zu dieser Farm, zu diesem Ort vor der Farm, um sich halt zu beschweren und zu Jedaya zu gehen und ihn darum zu bitten, das bitte zu korrigieren. Die einen sind eher religiös und beten ihn halt so ein bisschen an. Ne? Weil nur er kann Menschen heilen. Andere sind halt sauer. Und wollen natürlich irgendwie ihm was antun dafür, dass er sie so verschandelt hat. Und da setzt der Band an. Und es gibt noch viel mehr Geheimnisse. Ich möchte halt nichts vorwegnehmen, weil da ganz viel drin passiert. Es ist so, so gut erzählt. Das ist ein richtiger Page-Turner. Ich habe das ganze Ding auch innerhalb von 1 Stunde, 1,5 durchgelesen. Alle Figuren werden betrachtet, alle werden weiterentwickelt. Es gibt richtige Charakterentwicklungen. Und vor allen Dingen passt seine cartoonige Optik so gut zu dieser Welt, weil du hast diese Body-Horror-Elemente und das wird natürlich ein bisschen abgeschwächt dadurch, dass es so cartoonig ist, aber dadurch lässt sich's auch so gut lesen. Allgemein habe ich das Gefühl, bei diesem Comic, warum gefällt er mir so gut? Es stimmt einfach alles. Man merkt, er ist der Autor, er ist der Zeichner gleichzeitig. Das hat er bei Chu ja auch schon so gemacht. Und daher passt alles. Das ist so konsistent in sich. Die Welt, die Geschichte, die Figuren. Das macht richtig viel Spaß. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Wenn man irgendeine Skinless Crow-Reihe lesen möchte, dann würde ich immer sagen, dann nimm Farmhand. Das ist das Beste, was da derzeit erscheint. Zumindest von den Sachen, die ich gelesen habe. Und ich habe da jetzt schon einige von gelesen. Aber Farmhand ist das Nonplusultra für mich. Chu hol ich aktuell auf.
Ja,
und steht
wie gefällt dir das?
Oh, steht dem im Nichts nach. Also das, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht so schnell nachlesen kann, wie ich möchte.
Okay.
Beides finde ich wirklich fantastisch. Hast du eins von beiden gelesen?
Ich habe bei Farmhand angefangen, aber mich hat es ehrlich gesagt nicht so gehuckt wie dich. Okay. Deswegen begeistert mich deine Begeisterung.
Ich kann es wirklich, versuch's vielleicht nochmal. Ich finde es richtig, richtig geil. Richtig gut.
Ja, ich glaube, ich komme mit seinem Zeichenstil nicht so klar, weil Okay. Das ist das rein geschmacklich, also nicht, weil ich irgendwie die Qualität oder sowas nicht sehe oder so, die sieht man. Ja, das ist einfach nicht so, die haut mich nicht so ganz um.
Ja, und ich finde die perfekt. Also,
ja, glaube ich.
Und das ist dann, das ist das, was mich daran so huckt. Ich finde, das ist wirklich ein perfektes
so Bubblegum-Comic.
Ja, genau. Aber ich finde, das passt so toll, weil dann kannst du so diese Horrorelemente und auch dieses Verpflanzen von Organen so gut erzählen. Weil,
das klingt so geil.
Ja, aber weil du es dem leichter abnimmst.
Organ.
Ja, ist so.
Was hast du denn für ein Hobby? Naja.
Ich habe da so eine Farm.
Ich bin Gärtner.
Ja. Die Augäpfel sind besonders gut geworden.
Ja.
Ah, so gut. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Band. Leider pausiert die Reihe scheinbar derzeit. Ich glaube, die hat jetzt 30 Hefte draußen. 30 oder 20, ich bin mir unsicher. Irgendwer wird mich korrigieren da draußen. Und die scheint gerade pausiert zu sein, was ich sehr schätze.
Wird die so als monatliche Ongoing erzählt oder ist das auch so eine, die als Arc veröffentlicht wird? So wie das halt bei Saga oder Monstrous so der Fall ist. Das sind ja auch eigentlich Ongoing-Serien, die aber halt nicht jeden Monat erscheinen, sondern da kommt immer ein Story-Arc, dann ist ein halbes Jahr Pause und dann kommt der nächste Story-Arc.
Ich meine, als ich letztes Mal geguckt hätte, das ist aber schon wieder ein paar Wochen her, hätte ich gesehen, dass es sonst monatlich erschienen ist. Und da ist gerade Pause.
Okay.
Aber hoffen wir mal nicht, dass es... Ich hoffe, dass es irgendwann weitergeht.
Okay. Gut. Womit es weitergeht, was keiner so hat groß kommen sehen, ist mit dem letzten Halloween.
Ja.
Und wir kriegen jetzt einen Comic, der den fantastischen Namen trägt: Batman, The Long Halloween, The Last Halloween.
Ja, hab ich zumindest mitbekommen, dass das kommt. Und ich war skeptisch, ob ich das will.
Warum warst du denn das?
Weil ich Long Halloween so unfassbar gut finde, dass ich dachte, lass doch die Finger davon. Mach es doch einfach nicht.
Also Autor Jeff Loeb hat sich entschieden, noch eine weitere abschließende Miniserie aus diesem Kosmos auf uns loszulassen, um halt ein Abschiedsgeschenk für Tim Sale, den mittlerweile leider verstorbenen Zeichner der ursprünglichen Comics, mit auf den Weg zu geben. Und die Reihe soll jetzt ganze 10 Ausgaben umfassen. Jede Ausgabe wird von einem anderen Zeichner umgesetzt. Die erste Ausgabe wurde von Eduardo Rizzo umgesetzt. Danach kommt Klaus Janssen. Dann Mark Chiarello, Cliff Chang. Das heißt, wir werden sehr,
sehr viel... Die Namen stehen, stimmen ja schon.
Ja. Gibt aber halt auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche Stile dann halt. Ja,
das wäre auch meine Kritik, weil... Also Long Halloween ist ja so geil, weil es so wie ein monumentales Werk rüberkommt. In einem Stil, von einem Kreativteam, was von vorne bis hinten funktioniert.
Ja, das stimmt. Was ich spannend fand, war, das Heft kam jetzt, ich glaube, letzte Woche raus. Und in der Woche davor haben sie das Special aus 2021, was Tim Sale ja noch gezeichnet hat und was tatsächlich die letzte Zusammenarbeit mit Jeff Loeb war, nochmal veröffentlicht als Last Halloween 0.
Okay.
Das fand ich ein bisschen seltsam. Wenn man das aber liest, was ich getan habe, ich habe das jetzt im Vorfeld nochmal gelesen, das erste Mal seit 21. Mhm. Und dann mit Last Halloween 1 weitermacht, erklärt sich auch warum. Ich würde jetzt mal einen kurzen Recap geben, um es nochmal, dich nochmal abzuholen, damit du weißt, wo wir waren, weil für mich wirkte das, die Story jetzt schon ein bisschen anders, als ich sie damals, von damals in Erinnerung hatte.
Ja. Ja.
Also, Harvey Dent war back in town, hat sich mit seiner Frau Gilda heimlich wieder zusammengetan. Der Calendarman wollte ihn rekrutieren. Und ja, um ihn zu überzeugen, macht man natürlich das, was immer funktioniert. Man entführt die Frau desjenigen, den man rekrutieren will. Das
schafft immer eine gute Sache, ja.
Schafft beste Kollegenbasis. Ja. Ja. Hatte aber auch nicht so wirklich funktioniert. Two-Face war ein bisschen piss deswegen und hat sich mit Batman zusammengetan. Und die beiden haben Calendarmanen quasi, ja, ausgeschalten. Einen Streich gespielt, kann man so sagen. Und Gilda befreien können. Calendarman hatte denn das auch Privileg, zum Ende hin seinen Kiefer fast bis in den Hinterkopf geprügelt zu bekommen von Batman, während Robin geschockt daneben stand und zuschaute. Und Gilda und Harvey sind zusammen durch einen Kanal in den Mondschein hinausgerudert.
Tada!
Das war so das Ende, ja. Ich fand das Special heute viel besser, als ich das 21 empfand.
Mhm.
Und ich glaube, das liegt daran, weil ich 21 nicht hab kommen sehen, dass Tim Sale bald stirbt.
Ja, wahrscheinlich niemand so wirklich.
Meine Erwartungshaltung brutal hoch war zu dem Zeitpunkt.
Ja, das
ja. Ich heute, als ich nochmal gelesen habe, ja, dann wusste, dass es die letzte Zusammenarbeit war und jetzt die Basis für den neuen Arc schafft. Mhm. Und mit dem neuen Arc, mit dem, was jetzt im ersten Heft passiert, tatsächlich ein Mehrwert entsteht für diese viel zu kurzes, für dieses viel zu kurze One-Shot, was 21 entstand.
Ja.
Das ist ein smarter Move von Loeb, muss ich sagen. Das ist ein richtig smarter Move, weil Jeff Loeb mit dem ersten Heft, was jetzt letzte Woche kam, also The Last Halloween 1, die Story direkt weitererzählt. Mhm. Von 21. Ja. Und das ist so klug, dass das das One-Shot wirklich extrem aufwertet.
Ja, ja, das verstehe ich komplett.
Ja. In der neuen Story sind Gilda und Harvey immer noch zusammen. Mhm. Also wir sind jetzt in Last Halloween 1. Das Heft beginnt mit Halloween-Feier. Die Gordons sind unterwegs mit den beiden Kindern. Jim ist ziemlich abgelenkt, weil er nur seine Arbeit im Kopf hat. Das ist ein riesengroßer Fehler, denn als sie auf der Straße unterwegs sind und er nicht wirklich aufpasst und nicht wirklich mitbekommt, was passiert, gibt es eine absolute Katastrophe. Parallel sind Batman und Robin unterwegs, haben einen neuen Tanz mit Catwoman mal wieder. Dabei stoßen die beiden aber auch auf eine Botschaft von jemanden, den sie glauben, schon lange inhaftiert zu haben.
Mhm.
So, das geht nicht über die Verlagsbeschreibung hinaus. Keine Angst, das waren keine weiteren Spoiler. Also, mehr will ich auch nicht erzählen. Außer, dass der Cliffhanger richtig böse ist. Echt gemein böse. Ja, wie gesagt, Artwork ist von Eduardo Rizzo. Das sieht man sehr deutlich. Man hat eine Menge Vibes, die so Richtung Broken City gehen, was er damals mit Brian Azzarello zusammen gemacht hat. Aber er schafft es trotzdem, Tim Sale schon ziemlich zu viben.
Ah, also, ja, glaube ich. Also die sind ja nicht so weit voneinander entfernt wie andere Künstler, die du eben genannt hast.
Ja, ja, ja. Aber
wenn ich an Cliff Chang denke, würde ich denken, der ist weiter davon weg.
Ja, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Also passt gut in den Kosmos rein. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, was jetzt mit den nächsten Ausgaben wird, weil ich dazu neige, dass wenn so viele kreativ oder so viele visuelle Wechsel sind, dass mich das sehr, sehr schnell aus dem Plot rauszieht.
Ja.
Ja. Aber bin ich mal gespannt. Atmo war hier wirklich mega gut, hat das gut aufgegriffen, was in dem 21er One-Shot war. Hat dem, wie gesagt, auch deutlich Sinn ergeben, mehr Sinn gegeben. Und ich kann nur sagen, ich bin übelst gehypt. Und das hätte ich nicht gedacht. Ich war so eher semi-enthusiastisch vorher. Hab's einmal nur gelesen, weil es halt wirklich Jeff Loeb ist und eine Halloween-Story. Ja,
ja, man möchte es dann da doch komplett haben, ne?
Ja, aber ich sage, ich bin positiv überrascht. Sehr positiv überrascht. Und wenn Jeff Loeb das hält, von der Story her, dann wird das nicht an Dark Victory in Long Halloween rankommen, glaube ich, weil das wird er nicht mehr schaffen. Aber ich denke, er wird das auch nicht schmälern, was er mit den ersten Stories geschaffen hat.
Ja, das ist ja für mich erstmal das Wichtigste. Und wenn ich dann auch dabei sehr gut unterhalten bin, dann reicht mir das wahrscheinlich am Ende auch aus.
Also definitiv auf die Liste setzen.
Mhm. Das wird mit Sicherheit auch im Deutschen kommen.
Ist schon bestätigt von Panini.
Ah, ja, guck an. Guck an. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht.
Ja.
Das ist so ein Ding, das möchtest du fortsetzen.
Mhm. Auf jeden Fall. Hast du noch ein Highlight?
Ja, ich hatte eben ja schon angekündigt, wir müssen mal über Snyder reden.
Müssen wir wirklich?
Ja, müssen wir. Okay. In diesem Fall.
Oh, okay.
Es gibt ja diese Kooperation mit Comixology, wo Snyder immer wieder in sich abgeschlossene Geschichten veröffentlicht. Die sind meist so 5-6 Hefte lang mit unterschiedlichsten Zeichnern. In dem Fall für Clear hat er sich Francis Manapool rangezogen. Mhm. Den kenne ich hauptsächlich von seinem Flash Run. New 52. Du hast die Augen verdreht, du magst ihn nicht?
Nee, das war ein positives Augenrollen.
Ah, okay, ja, weil ich fand's auch fantastisch. Ich fand den Flash habe ich in Erinnerung, weil er so toll aussah, bin ich ganz ehrlich. Inhaltlich weiß ich noch nicht mehr so viel drüber.
Ja, das war schon gut. Also die ersten Paperbacks, die waren richtig gut.
Ja, ich habe auch noch im Gefühl, der war gut, aber vor allen Dingen habe ich in Erinnerung, wie er aussah. Und das passte perfekt. Und als klar war, dass Manapool mit Snyder zusammen, dachte ich, ja, das ist zumindest der Comic, den ich noch ganz gerne lesen würde. Und es war bisher auch der beste für mich in der Reihe.
Hallo, okay.
Schön, dass du auch vorbeiguckst. Es geht im Großen und Ganzen darum, stellen wir uns eine Welt vor, in der das Internet noch viel verbreiteter ist. Und jeder Mensch hat eine Vision. Du hast quasi in deinen Augen so Linsen eingelassen, die sind auch verbaut. Und dann kannst du die Welt dir so angucken, wie du möchtest. Also du möchtest die als Cartoon-Optik haben, immer überall, mach das. Schwarz.
Ach, das meintest du mit verbreiteter. Bin ich jetzt gerade hängen geblieben
in der Formulierung. Genau, es ist noch viel integrierter in dein
Leben. Omnipräsenter.
Ja, omnipräsenter. Und das vor allen Dingen in diesen Visions. Also du zahlst monatlich Geld an eine Firma dafür.
Ah, dann klar, das Subscription darf nicht fehlen, ja.
Genau. Es gibt so offizielle Visions und damit kannst du die Welt angucken, wie du willst.
Okay.
Und diese Visions ermöglichen dir wirklich alles, was du möchtest. Du möchtest, dass zukünftig alles aussieht, als hätte Dan Mora die Welt gezeichnet, gar kein Problem, du lädst dir die Vision runter und dann kannst du dir die Welt so angucken.
Krass.
Und diese Firmen dahinter, und das ist jetzt so ein bisschen, Geplänkel in dem Comic, was so im Nebensatz ist, aber ich finde das so geil. Die haben nämlich Folgendes gemacht, damit du da auch ein Interesse dran hast. Neue Gebäude werden total langweilig gestaltet, möglichst langweilig, und alte werden komplett verkommen lassen. Also du möchtest diese Vision, weil sonst ist die Welt hässlich. Und so funktioniert das Ganze. Wir lernen dann unseren Protagonisten
kennen. Es ist wie so ein Matrix-Layer über die Realität drüber.
Ja, genau. So, das ist
aber halt Bescheid sagen darüber.
Ja, und du kannst halt selber entscheiden, wie denn dieser Layer aussehen soll. Du kannst auch wechseln zwischendurch, wenn du willst. Alles gar kein Problem. Und unser Protagonist ist halt in der Welt und er ist einer der wenigen, die clear leben. Die bezahlen extra dafür, keine extra Vision zu haben, sondern die sehen, wie die Realität ist. Denn er ist Privatdetektiv und die Story setzt da an, wo seine Ex-Frau sich selber umbringt. Er möchte herausfinden, warum. Und während er selber daran verzweifelt, warum seine Ex-Frau das tut, die immer so lebensbejahend und fröhlich war und wo er eigentlich sie eher vermisst hat und sie jetzt wirklich weg ist für immer, kriegt er eine Nachricht von ihr, wo drin steht, dass sie ermordet wurde.
Krass.
Und da setzt er halt an und muss ermitteln, was da genau passiert ist. Und du hast dann halt diese Cyberpunk-Welt drumherum mit diesen wirklich tollen technischen Spielereien, mit den Anspielungen, mit einem tollen Worldbuilding und dieser Privatdetektiv-Story, der rausfinden muss, was mit seiner Frau passiert ist und da tief eintaucht. Und da gehört auch mit dazu, dass er das dann klar wird, es gibt so Dark Hacks für deine Vision, also die nicht offiziell sind, die du dir trotzdem runterladen kannst, weil die eigentlich verboten sind, weil die gewisse Dinge machen. Und da taucht man diese Welt ein. Und das ist bei weitem nicht perfekt, der Comic. So in einigen erzählerischen Sachen, gerade zum Ende raus, was die Auflösung angeht. Aber er ist der beste von den bisherigen Snyder-Titeln, die bei Splitter da erschienen sind. Und gekoppelt mit Francis Manapools Artwork, fantastisch.
Ist aber auch abgeschlossen jetzt.
Ja? Ist abgeschlossen. Kannst du so lesen, sind, glaube ich, 6 Hefte drin, 160 Seiten. Richtig gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und möchte jedem empfehlen, der Bock auf einen Snyder-Titel hat, der abgeschlossen ist, dann schnappt euch Clear. Das macht schon, das ergibt Sinn, wenn man Snyder mag.
Haben Splitter jetzt technisch gesehen alle davon veröffentlicht? Oder fehlen
noch welche? Ich glaube, diesen Monat ist jetzt noch einer gekommen. Da bin ich noch mit mir am Hadern, ob ich den lesen möchte. Lass mich mal eben gucken. Dudley Dedson ist jetzt noch erschienen.
Ah, okay.
Da weiß ich noch nicht, ob ich den lesen möchte. Also ob mein Drang der Vollständigkeit groß genug ist, dass ich sage, okay, dann lese ich den jetzt auch noch. Aber das waren dann alle, die sie angekündigt haben. Die okay. Sind dann alle veröffentlicht.
Clear bei Splitter Verlag.
Genau. Und nice. Damit ist die Folge doch länger geworden, als wir dachten.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Wir haben gedacht, oh, das wird heute aber sehr kurz. Dabei machen wir die Stunde scheinbar doch wieder voll. Denn wir haben noch Medienempfehlungen.
Ja. Ich habe ein Album und eine Dokumentationsempfehlung.
Ja.
Einmal 1349 haben ein neues Album rausgebracht, nämlich genau heute. Also wer ein bisschen Bock auf Black Metal hat, an die schwarzen
Nasen. Also während wir aufnehmen, heute für euch letzten genau. Freitag.
Ja. Genau, dankeschön. Heute am 4. Oktober haben 1349 das Album The Wolf and the King rausgebracht. Vollständig sehr, sehr empfehlenswerter Black Metal oder wie wir hier in Dunkeldeutschland sagen, 1349. Ich mag die Band sehr gern, kann ich nur empfehlen. Und als Dokumentationsempfehlung würde ich dir gerne mitgeben, euch da draußen natürlich auch, Mr. McMahon auf Netflix. Ich weiß nicht, ob du in deiner Kindheit irgendwie mit Wrestling gar nicht.
Hab ich noch nie verstanden, was die Leute daran finden.
Dann solltest du die Dokumentation auf jeden Fall gucken.
Okay.
Ja, weil die ist nicht nur für Leute, die das irgendwie geschaut haben, sondern auch für Leute, die das nie geschaut haben. Es geht um den ehemaligen CEO der größten Wrestling-Liga der Welt, der schon immer eine ziemlich umstrittene Figur war und jetzt in den letzten 2 Jahren mit einigen sehr scheinbar zur Mode gekommenen Vorwürfen in den USA sich damit auseinandersetzen muss. Und so wie es aktuell aussieht, auch zu Recht sich damit auseinandersetzen muss. Und dann die Geschichte, wie der diese Promotion aufgebaut hat. Ah, okay. Und alleine, wenn du so ein bisschen Interesse daran hast, wie Business funktioniert und wie skrupellos manchmal Leute sein können. Und wie oft Leute über Leichen gehen, sprichwörtlich über Leichen gehen. Und wie dunkel dieses Geschäft eigentlich ist und was das für Schattenseiten hat. Kann ich wirklich empfehlen. Das ist eine 6-teilige Dokumentation über Vince McMahon und über die WWE, früher auch über die WWF, wie es ja noch in den 90ern hieß, bevor die sich namentlich ändern mussten. Sie gehen nicht allzu direkt mit den fragwürdigen Informationen um, die da teilweise gestreut werden, aber wenn man so ein bisschen auf die Regie achtet,
ja,
gab es so ein paar Momente, wo, wenn man dunklen Humor hat, wo ich ganz schön lachen musste.
Okay.
Ja, das heißt, wenn Vince McMahon dort im Interview sitzt und erzählt, wie er ein ziemlich ehrenwerter Mensch ist, der nie einer Frau unsittlich zur Nahe gekommen ist und im nächsten Moment dann Bilder eingeblendet werden, wie er ganz gegenteilige Sachen gemacht hat, haben die Macher schon gezeigt, dass Bildsprache immer noch die beste Sprache ist.
Ja, dann war auch klar, was sie rüberbringen wollten.
Ja. Also ist wirklich eine Empfehlung, nicht nur, wenn man das irgendwie mal geguckt hat. Ich bin damit als Kind aufgewachsen, ich habe das als Kind immer geguckt. Heute nicht mehr, aber als Kind schon. Und daher kannte ich halt auch vieles von dem, was ich da gesehen habe. Aber ja, der dunkle Background dahinter ist schon heftig und interessant.
Okay.
Ist eine gut gemachte Dokumentation. 6 Folgen auf Netflix. Ja, Mr. McMahon.
Dann nehme ich das doch noch mit. 6 Folgen geht ja.
Ja.
Meine Medienempfehlung für diese Woche kann nur eine sein. Die Band Janus aus Mainz hat zwar nichts Neues rausgebracht, aber deren Sänger Rick hat jetzt sein Solo-Projekt gestartet. Oh. Also am 3. Ist seine erste EP rausgekommen, Wurmpalast. Ach nee, offiziell heute, wir haben es nur heute Nacht um 0 verschickt. Genau. Fantastisch. Es gibt ein Video bei YouTube, Ich glaube, es ist das erste Janos Musikvideo. Ich wüsste nicht, dass sie sonst jemals eins rausgebracht haben.
Was ist das für Musik?
Schwierig zu beschreiben. Janos wurde, glaube ich, immer so als Gothic oder Grufti-Kram verkauft, stimmt aber eigentlich auch nicht. Deutsche Texte, härtere Gitarrenmusik.
Okay.
Sehr atmosphärisch, würde ich sagen. Die EP beschäftigt sich damit, dass er ein Gedicht von Edgar Allan Poe auseinandernimmt und textlich aufarbeitet. Sehr unterschiedlich. Er hat auch zwei Gäste dabei, Lucy van Ork und den Tobias von The Vision Bleak beziehungsweise Ewigheim, der ist mit dabei. Da bin ich auch ganz stolz drauf, da bin ich nicht ganz unschuldig dran. ja, ist richtig gut geworden. Und das kann ich nur empfehlen. Das kann ich nur empfehlen. Und damit sind wir am Ende für diese Woche. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich kann auch gar nicht so einen richtigen Ausblick geben, was ich nächstes Mal dabei habe. Bis auf Scarlet Witch weiß ich es noch nicht. Muss ich noch entscheiden.
Ich auch nicht. Weißt du aber, was du als nächstes lesen wirst?
Was ich jetzt, ja, ich bin gerade dabei, Fables aufzuholen, die Deluxe-Bände.
Ja.
Habe jetzt den 7. gelesen, der 8. und 9., die liegen hier beide noch. Ich werde also das nächste den 8. Fables Deluxe-Band lesen. Bin immer noch begeistert. Ich werde demnächst auch nochmal wieder ein Abriss hier darüber halten, wie toll Fables ist.
Sehr gut.
Und du?
Ja. Was ich mitbringen werde, weiß ich auch noch nicht. Als nächstes lesen werde ich das Finale von Get Fury. Das ist nämlich auch diese Woche rausgekommen und da freue ich mich sehr drauf.
Oh ja, wie viele Hefte waren das?
Das waren 5 oder 6.
Oh, das geht
5 oder 6, ja. Das war einfach eine Miniserie. Ich bin sehr gespannt, wie das auflöst.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Cool, dann bis zur nächsten Woche.
Habt eine entspannte Woche bis dahin.
Ja, das stimmt, da schließen wir an. Tschüss.
Ciao.